Donnerstag, 19. Februar. Die Themen des Tages aus dem Bild Politik Newsroom. Die Sensationsmeldung des Tages kommt aus England. Der ehemalige Prinz Andrew ist festgenommen worden und das ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag. Fragen wir nach bei unserer Global Reporterin Anne McElvoy. Anne, was ist da los?
Ja, was wir wissen, ist, dass wie Polizei hier lakonisch da bekannt gibt, dass ein Mann in den 60ern in Norfolk festgenommen worden ist wegen Verdachtsmoment ist Amtsmissbrauch. Und das ist klar, dass es der ehemalige Prinz Andrew ist. Er befindet sich zurzeit im Polizeigewahrsam. Und offiziell ist der Name nicht bekannt gegeben, aber es läuft jetzt schon in allen Medien, dass es tatsächlich um Andrew Mountbatten Windsor handelt. Und das ist, glaube ich, ein Verdachtsmoment. Es bezieht sich auf seine Kommunikation mit Jeffrey Epstein und dass diese lange Freundschaft, die er mit Jeffrey Epstein pflege. Aber jetzt, glaube ich, spezifisch, Thomas, jetzt um diese finanzielle Verwicklung, die der ehemalige Prinz angeblich mit Jeffrey Epstein hatte.
Wenn ich es richtig verstanden habe, Anne, geht es auch darum, dass ihm vorgeworfen wird, dass er in seiner Zeit als Handelsbeauftragter sensible Informationen an Epstein weitergegeben haben soll. Nach dem, was ich gerade gelesen habe, auch in der englischen Presse, sind da wohl 6 Polizeiwagen in Zivil, aber vorgefahren in Sandringham, wo er ja gelebt hat, nachdem er rausgeschmissen wurde aus Windsor. Und dann sind wohl 8 Polizisten auch in Zivil dort ins Haus gegangen. Das ist natürlich eine Sensationsmeldung. Du hast enge Kontakte ins Königshaus. Wie wird das dort aufgenommen werden?
Ja, es ist wirklich ein sehr bitterer Tag, muss man sagen, für die Royals. Es ist eine Familie, die trotz allen Schwierigkeiten und Spannungen zusammenhält. Aber wir haben gesehen, buchstäblich in den letzten 2 Wochen, da hat der König gesagt, Andrew muss raus aus Windsor, weil das ist wirklich ein Landgut, wo der König und die Königin sich sehr oft aufhalten. Und es war wirklich ein Rausschmiss nach Norfolk. Man sieht vielleicht, jetzt kann man sich denken, das sollte also was heute passiert. Und es ist absolut sensationell. Ja, wenn man denkt, das ist wirklich jemand.
Das ist der Bruder des Königs.
Das ist der Bruder des Königs. Ich meine, das ist ja schon klar, aber man muss das erstmal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Der Lieblingssohn der verstorbenen und sehr geliebten Königin Elisabeth ist jetzt in Haft wegen potenzieller Amtsmissbrauch. Genau wie du sagst, er hat jetzt von seiner Zeit stammt, als er für den Handel und viel für den britischen Handel und Investitionen hat sich dann sehr aktiv gemacht. Das war quasi seine Rolle. Aber dass er das missbraucht haben soll und sensible Informationen, auch finanzielle, sehr sensible Informationen an den verstorbenen Jeffrey Epstein weitergeleitet haben soll. Das ist natürlich jetzt, man muss ja auch sehr vorsichtig sein, weil er sagt absolut nicht, kein Fehlverhalten von mir wegen Epstein oder sonst noch was. Aber jetzt ist es eine Polizeigeschichte und nicht nur sozusagen eine Medienanschuldung.
Ja, Anne, ich gehe noch mal zurück hier und zeige noch mal ein paar Bilder. Du kannst es jetzt nicht sehen wahrscheinlich, aber da sieht man, sieht man noch mal, wie die Autos vorgefahren sind hier. Das ist in der Daily Mail. Und hier sehen wir auch noch mal die furchtbaren, ekelerregenden Fotos von ihm mit jungen Mädchen, wo er sich da über eine junge Frau beugt. Also du hast ihn ja auch selber kennengelernt. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Wie kann man sich diesen Absturz erklären? Er hat ja auf dich eigentlich einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht.
Ja, ich weiß, das ist ziemlich aus der Mode gefallen, diese Analyse. Ich sage es einfach dir so, wie es war. Ich fand Andrew ziemlich ungezwungen in seiner Art und Weise, also irgendwie mit Normalsterblichen, mit Bürgerlichen umzugehen, was nicht immer der Fall ist bei den Royals. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mal zurückblicke, wie das war und so ein paar lockere Gespräche, der trinkt ja keinen Alkohol zum Beispiel, hat man auch erklärt, warum das so ist und dass er meinte, man muss sich ja meine Rolle immer ein bisschen im Griff haben und das hat er seine Mutter auch versprochen. Sachen auch in seiner Zeit, ja, wo er auch da bei den Marinen war, dass er nicht trinkt und so. Solche kleinen Sachen, aber die hatten eher sympathischen Eindrücke bei mir erweckt. Aber alle haben dann auch so in diesen königlichen Kreisen haben immer gesagt, schwierig mit Andrew, ja, er hat keine richtige Rolle, aber er benimmt sich, als ob er sozusagen, also lebt er auf sehr, sehr hohem Niveau, sehr anspruchsvoll, auch finanziell, und das ist bestimmt auch ein Grund, warum er so lang und so eng mit Jeffrey Epstein war. Also das war eine Freundschaft, aber es war dann am Ende auch ein sehr dunkler, also fast ein Seilschaft, wie es sich rausstellt, ob, weil mit jungen Mädchen, und ich sage nicht, dass es bewiesen ist, dass er mit Minderjährigen geschlafen haben soll, weil das ist immer sehr eine heikle und auch gesetzlich auch eine heikle Frage, aber dass er sein Leben so geführt hat nach seiner Scheidung, das war absolut für einen Royal war es nicht passend, das steht schon klar, und es kann sein, dass es noch schlimmeres jetzt aus dieser Verhaftung und natürlich aus den Ermittlungen kommt.
Okay, vielen Dank für diese Hintergrundinfos, Anne. Die Meldung des Tages: Andrew Mountbatten Windsor ist an seinem 66. Geburtstag an diesem 19. Februar 2026 verhaftet worden in Polizeigewahrsam. Danke, Anne. Der ehemalige Prinz Andrew ist verhaftet worden. Der Bruder von König Charles, der Lieblingssohn der verstorbenen Queen. Das ist in der Tat eine Sensation. So etwas in dieser Dimension hat es seit Jahrhunderten nicht gegeben im britischen Königshaus, in der britischen Monarchie. Andrew steckt im Epstein-Sumpf wie kaum ein Zweiter. Und kaum ein Zweiter hat sich so tief eingegraben in die Epstein-Files, in die Dokumente, wie mein Kollege Jacob Shamsian, der Rechtskorrespondent von Business Insider, das wie Bild zum globalen Netzwerk von Axel Springer gehört. Jacob,
was sind die Ergebnisse deiner Recherchen zu Andrew und Epstein? Was ist das große Bild?
Sie waren sehr lange befreundet, mindestens seit Anfang der 2000er Jahre, vielleicht sogar seit Ende der 90er Jahre bis in die 2010er Jahre. Und sie haben sich einfach oft gegenseitig besucht. Jeffrey Epstein hatte durch Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell Verbindungen zum britischen Königshaus. Maxwell wuchs in dieser elitären Welt der britischen Gesellschaft auf, was ebenfalls dazu beitrug, diese Verbindungen zwischen ihnen aufzubauen. In ihren E-Mails sprechen sie oft über Mädchen. Sie sprechen über Frauen. Virginia Jeffrey, eines der Opfer von Jeffrey Epstein, sagte, dass Prinz Andrew Anfang der 2000er Jahre mehrmals Sex mit ihr hatte, nachdem sie ebenfalls von Jeffrey Epstein misshandelt worden war.
Und er bestreitet das die ganze Zeit. Gibt es in den Akten irgendwelche Beweise, die ihre Behauptung belegen könnten?
Das würde ich nicht sagen. Ich meine, es gibt seine öffentlichen Dementis. Virginia hatte vor einigen Jahren in New York eine Klage eingereicht, die mit einem Vergleich zwischen den beiden endete, ohne dass eine der beiden Seiten ein Fehlverhalten eingestand. Ein Prozess hätte das eine oder andere bewiesen. Und Virginia hat über diese Erfahrung geschrieben. Ihre Memoiren wurden posthum veröffentlicht, nachdem sie sich Anfang 2025 das Leben genommen hatte. Und in diesen Memoiren gab es viele weitere Details, und das hat zu einigen der Folgen geführt, die wir in den letzten zwei Monaten gesehen haben. Etwas, das ihm seine royalen Titel aberkannt wurden und einige andere. Privilegien, die mit dem britischen Adelstitel einhergehen.
Und jetzt wurden weitere 3 Millionen Dateien veröffentlicht, darunter auch viele Videos und Fotos. Gibt es in den Dateien, die du gefunden hast, irgendwas Neues in Bezug auf Andrew und Epstein?
Nun, ich denke schon, es zeigt, dass ihre Beziehung viel enger war, als wir wussten. Zum Beispiel sagte Andrew in diesem berühmten BBC-Interview, dass sie nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Kontakt hatten. Ich glaube, das war 2016. Aber die E-Mails zeigen, dass sie weiterhin in Kontakt standen. Sie blieben auch lange danach in Kontakt. Und es zeigt auch eine enge Verbindung zwischen Jeffrey Epstein und Sarah Ferguson, der Ex-Frau von Prinz Andrew. Es scheint, als hätten Epstein und sie eine sehr freundschaftliche Beziehung gehabt, und sie bat ihn um Geld. Ich finde das sehr interessant. Und natürlich besitzen wir die Akten, die zu der jetzigen Festnahme geführt haben. Und das Interessanteste daran ist, dass Prinz Andrew 2010 Handelsbeauftragter für Großbritannien war. Er reiste zu einem Weltgipfel für Würdenträger und schickte diese vertraulichen Berichte an Jeffrey Epstein, vermutlich um ihm einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Andrew sagte so etwas wie, dass es eher darum ging, sein Feedback zu bekommen, aber ich weiß nicht, ob das viel Sinn ergibt. Jedenfalls ist die Weitergabe dieser Regierungsgeheimnisse, die zu der Festnahme geführt hat, darum geht es in der Untersuchung.
Yes, and konntest du in den E-Mails Beweise für diese Behauptungen finden?
Allein schon das Versenden dieser vertraulichen Berichte an jemanden, der kein Mitglied der britischen Regierung ist, das sollte kein Handelsvertreter tun. Britische Ermittler haben vielleicht zusätzliche Aufzeichnungen über die Kommunikation zwischen ihnen gefunden, die nicht in den Akten enthalten waren. Vielleicht haben sie Informationen über Maßnahmen, die Andrew möglicherweise ergriffen hat, nachdem er Jeffrey Epsteins Feedback hatte. Das könnte wirklich interessant sein. Das ist also die Art von Dingen, die man in einem Gerichtsverfahren erwarten würde, wenn es dazu kommt.
Glaubst du, dass noch mehr kommen wird?
Ich glaube schon. Ich meine, die Festnahme von Andrew ist ein sehr großer Schritt. Er ist nicht mehr Mitglied der britischen Königsfamilie. Ich denke, das zeigt, dass niemand über dem Gesetz steht. Aber es war wirklich interessant, dass die Polizei zu ihm nach Hause kam, um ihn zu verhaften, statt ihm eine Vorladung zu schicken. Kommen Sie bitte aufs Revier. Das ist ziemlich drastisch. 6 Autos und 8 Polizisten. Das zeigt, dass es sich um eine ernste Angelegenheit handelt und nicht nur um eine Formalität oder so etwas.
Glaubst du, dass du weitere Beweise in Bezug auf Andrew und Epstein in den Akten finden wirst?
Wir und auch andere haben die Dateien durchgesehen und wir haben viele interessante Geschichten gefunden. Was wirklich interessant ist, ist, dass Prinz Andrew falsche Namen für seine E-Mail-Konten verwendet. Zum Beispiel ist er als Duke bekannt, was er natürlich auch war, das macht Sinn. Aber es gibt noch andere Codenamen. Ich frage mich also, ob es noch andere Codenamen und E-Mail-Aliase gibt, die er in diesen Kommunikationen verwendet hat und die vielleicht eine ganz andere Art von Kommunikation offenbaren, von der wir nichts wussten.
Eine Menge Arbeit. Vielen Dank, Jacob.
Steht ein US-Schlag gegen den Iran an diesem Wochenende möglicherweise tatsächlich bevor? Die Amerikaner haben riesige Streitkräfte in der Region zusammengezogen. Und was ist eigentlich mit dem Friedensrat von Donald Trump in Sachen Gaza? Da findet heute die erste Sitzung statt. Fragen an unseren US-Korrespondenten Herbert Bauernebel in New York. Herbert, lass uns zuerst auf den Iran schauen. Es gibt Meldungen, wonach tatsächlich an diesem Wochenende ein Schlag bevorstehen könnte. Wie schätzt du die Lage ein?
Ja, was wir hier sehen, ist offensichtlich, wie die Amerikaner ihre Puzzlesteine für einen möglichen Angriff in Position bringen. Der Flugzeugträger Abraham Lincoln ist schon seit einer Weile in der Arabischen See, also in der Nähe. Der zweite Flugzeugträger Gerald Ford fährt jetzt gerade ins Mittelmeer ein, durch die Straße von Gibraltar, soll, wie gesagt, dann in den nächsten Tagen, wahrscheinlich frühestens am Wochenende, in Position sein, im östlichen Mittelmeer für mögliche Schläge gegen den Iran. Und dann natürlich liegt es an US-Präsident Donald Trump, die Entscheidung zu treffen. Der Präsident wurde unterrichtet gestern bei einer, wie relativ dramatisch beschriebenen Sitzung im Situation Room mit Außenminister Marco Rubio, mit seinen Sonderemissären Jared Kushner und Steve Witkoff und mit weiteren Top-Beratern, um eben genau dieses folgende Szenario zu beraten. Sollte es einen Angriff geben, wird damit gerechnet, dass es sich hauptsächlich um einen Luftkrieg handeln wird. Es ist hier nicht wahrscheinlich, dass amerikanische Soldaten hier einmarschieren in den Iran. Allerdings soll dieser Luftkrieg um einiges heftiger ausfallen oder könnte ausfallen wie der 12-Tage-Krieg im letzten Jahr, hauptsächlich geführt von Israel, allerdings auch mit Unterstützung der Amerikaner. Hier möchte Donald Trump beim nächsten Anlauf, sollte es dazu kommen, wirklich neue Fakten schaffen. Die Frage ist, die strategischen Fragen sind ein wenig unklar. Geht es hauptsächlich um die Auslöschung der Reste des iranischen Atomprogramms oder geht es um mehr? Geht es hier auch um Angriffe gegen den Sicherheitsapparatus, der gerade die iranische Bevölkerung Bevölkerung so grausam unterdrückt hat und abgeschlachtet hat, geht es hier Richtung Regime-Change, also Machtwechsel gegen die Mullahs selbst oder hauptsächlich gegen das Atomprogramm und das Raketenprogramm, das der Iran hat.
Mhm. Auch aus Deutschland sind aus Ramstein, der US-Basis in Deutschland, sind Flugzeuge verlegt worden. Der Flugzeugträger Gerald Ford ist der größte der Welt. Aber gleichzeitig finden ja auch noch Verhandlungen statt.
Ja, diese Verhandlungen werden fortgeführt, so wie es aussieht. Es gab das letzte Treffen in Genf. Allerdings sieht man hier, dass beide Seiten weit auseinander liegen. Denn die Amerikaner, für sie ist der wichtigste Punkt dieser Verhandlungen, dass der Iran sein Atomprogramm aufgibt für alle Mal, für wirklich beendet, dass damit Schluss ist mit der Anreicherung von Uran. Und da ist Teheran wegmarschiert von dieser Forderung. So gesehen ist das wirklich eine Lücke, die hier klafft, die schwer überbrückbar scheint am diplomatischen Weg. Und viele sagen, dass Donald Trump eben aus ein wenig auch als Gutmütigkeit hier diese Verhandlungsschiene offen lässt, um auch argumentieren zu können, auch innerhalb des eigenen Landes hier in den USA, dass er wirklich alles versucht hat am diplomatischen Kanal, um einen Krieg zu verhindern. Das könnte die Taktik von Trump sein bezüglich der diplomatischen Verhandlungen.
Andererseits, im Moment ist gerade Ramadan, die Fastenzeit in der muslimischen Welt. Sollte er in dieser Zeit angreifen, würde er tatsächlich die ganze muslimische Welt nochmal gegen sich aufbringen.
Das natürlich ist ein Argument, das vorsichtigere Berater ihm wahrscheinlich zugetragen haben, dass es hier möglicherweise Auswirkungen gibt auf den ganzen arabischen Raum. Allerdings viele, die Donald Trump kennen oder beobachten, sagen, dass dies wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Grund sein wird, einen Militärschlag hier abzusagen. Man darf auch nicht vergessen, wie viel Arbeit hier hineingesteckt wurde und auch wie viel Geld hier diese riesige Armada zusammenzuziehen. Ich glaube, Donald Trump wird wahrscheinlich hier am Ball bleiben.
Lass uns noch kurz über den Trumpschen Friedensrat sprechen, den er ja ins Leben gerufen hat im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza. Da gibt es heute die erste Sitzung in Washington. Das ist ja ein bisschen ominöser Rat. Also Deutschland beispielsweise, aber auch Frankreich, Großbritannien haben sich dem nicht angeschlossen, obwohl sie eingeladen wurden, weil sie keine Konkurrenzinstitution zu den Vereinten Nationen aufmachen wollen und weil Donald Trump derjenige ist, der am Ende alles entscheiden kann in diesem Rat, eine Vetostimme hat und ja im Übrigen, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht nur während seiner Amtszeit, sondern für immer diesem Rat vorstehen will.
Ja, es gibt hier sehr viel Pomp in Washington natürlich bei dieser ersten Sitzung. 45 Nationen sind diesem Friedensrat von Donald Trump beigetreten. Viele lästern hier in Washington und in den USA, aber auch in Europa, dass es hier Donald Trumps private UN sein könnte, die er hier hochzieht. Jedenfalls heute dieser Festtag, die Auswahl der Länder gleicht ein wenig nach dem Zufallsprinzip. Wie du gerade angesprochen hast, die wichtigsten Nationen Europas sind nicht dabei, eben genau aus der Sorge, dass hier Donald Trump hier seine Privat-UN organisieren möchte. Es gibt dann Länder, die sehr umstritten sind, wie Belarus zum Beispiel. Auch Wladimir Putin wurde eingeladen. Russland hat allerdings nicht zugesagt. Also doch so ein recht kurioses Gremium, das Donald Trump hier zusammengezimmert hat. Und natürlich die erste Aufgabe ist wahrscheinlich die schwierigste für diesen Friedensrat, nämlich den Friedensprozess in Gaza nach dem Gazakrieg jetzt voranzutreiben, der natürlich festgesteckt ist in der letzten Zeit.
Ja, das ist ja der entscheidende Punkt. Die Hamas soll in diesem zweiten Schritt, in dieser zweiten Phase, die sie jetzt eingetreten ist, die Waffen niederlegen. Aber schwer vorstellbar, dass sie das einfach tut, zu irgendeiner Sammelstelle geht und sagt, hier, wir sind da.
Ja, das ist der zentralste Punkt, denn wenn die Hamas ihre Waffen nicht niederlegt, wird es sehr schwierig sein, diese internationale Friedenstruppe zusammenzustellen, die dann die Hamas entwaffnen müsste. Und wie schwierig das ist, haben wir in den letzten 2 Jahren Gazakrieg gesehen, als Israel ihn geführt hat. So gesehen ist das wirklich eine Hemmschwelle und ohne Entwaffnung der Hamas wird dieser Friedensprozess wahrscheinlich für eine Weile stecken bleiben. Auch die Wiederaufbaukosten wurden angesprochen. Hier hat Donald Trump gesagt, es gebe Zusagen von seinem Friedensrat, dessen Mitgliedsgebühr übrigens $1 Milliarde ist. Es gäbe Zusagen von $5 Milliarden für den Wiederaufbau in Gaza. Auch das ist eigentlich fast Taschengeld im Vergleich zu den Schätzungen von $70 Milliarden, die dieser Wiederaufbau kosten könnte nach dem Gaza-Krieg. So gesehen ist es viel Pomp, viel Versprechungen seitens Donald Trump und seinem Friedensrat. Aber man wird sehen, wie effektiv dieses Gremium tatsächlich sein kann in der Praxis.
Und das alles in einer hochexplosiven Phase. Vielen Dank, Herbert.
So, der Wahltermin steht so gut wie fest. Am 30. Januar soll mutmaßlich ein Nachfolger oder besser eine Nachfolgerin für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gewählt werden. Bild-Chefautor Peter Thiede schreibt gerade den Artikel dazu und es ist ein neuer Name im Spiel. Den verraten wir aber erst zum Schluss, um die Spannung ein bisschen zu halten. Also, da, das Schloss Bellevue, das ist der Amtssitz des Bundespräsidenten oder mutmaßlich der Bundespräsidentin. Denn es soll ja auf jeden Fall eine Frau werden.
Es soll eine Frau werden, also es startet jetzt schon oder ist schon gestartet, das große Schaulaufen ums Schloss Bellevue. Es wird hinter den Kulissen schon eifrig Wahlkampf gemacht. Vier Frauen sind im Rennen. Eine ist es nicht, die jetzt genannt wird, nämlich Angela Merkel. Da ärgern die Grünen gerade den Friedrich Merz ein wenig.
Okay, dann gehen wir es mal durch. Die erste Kandidatin sehen wir links im Bild. Das ist ganz frisch gestern vom Aschermittwoch, politischer Aschermittwoch in Passau. Da sehen wir den Ministerpräsidenten und die Landtagspräsidentin Ilse Aigner.
Ilse Aigner. Und wenn Bilder lügen können, dann lügt dieses Bild. Man gaukelt Eintracht vor in der Frage der...
Dieses Bild hier lügt noch mehr, guck mal.
Ja.
Obwohl, Rücken an Rücken.
Das Bild machen Sie seit Jahren, weil Sie irgendwann mal in einem Wahlkampf mal so vor einem Wahlplakat gestanden haben. Das wird jedes Jahr quasi aufgenommen. Mhm. Das aktuellste ist, glaube ich, im blauen Kleid. Ilse Aigner im blauen Kleid. Die waren in der Jungen Union mal richtig dicke kurze Zeit miteinander. Das hat sich geändert und vor allem Ilse Aigner... Das will Markus Söder nicht. Sie selbst will unbedingt. Sie macht seit Jahren Wahlkampf für sich.
Also die beiden haben wirklich kein gutes Verhältnis nach allem, was man hört. Ne?
Ja, Markus Söder hat ohnehin mit irgendwie jedem anderen, der nach Macht strebt, doch ein erhebliches Problem. Bei Ilse Aigner kommt noch ein anderes mit dazu. In Berlin ist noch Platz für ein CSU-Menschen auf einem Topjob. Wenn Ilse Aigner erste Frau im Staate wird, dann kann sich Markus Söder, wie auch immer er das schaffen will, eine Kanzlerschaft abschminken.
Ja.
Zweimal München in Berlin.
Nicht möglich, ja.
Deswegen wird er sie verhindern.
Also das hält er sich natürlich auf jeden Fall offen, obwohl Friedrich Merz ja gerade gesagt hat, auch gestern in seiner Rede, dass er eine zweite Amtszeit anstreben will.
Söder macht, was Söder will.
Ja. So, wir gehen weiter durch. Da sehen wir die Bundestagspräsidentin, also eine Stufe höher als Landtagspräsidentin, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Immer gut gelaunt, so wie es aussieht.
Meistens gut gelaunt. Man hat lange über sie gelächelt in Berlin. Sie war ja mal Agrarministerin. Da galt sie als, da hat man ihr noch vorgeworfen, dass sie inhaltlich Lücken hat, dass sie manchmal eine zu harte Kante hat. Und das klebt natürlich an ihr. Das ist jetzt ein aktuelles Karnevalsfoto oder Fasching.
Nee, ich weiß nicht aktuell, aber
gut.
Da war sie gerade Landwirtschaftsministerin.
Ja, und auch die Geschichte, dass sie mal Weinkönigin, dass sie mal Pfälzer Weinkönigin war, das klebt imagemäßig noch an ihr, genauso wie ihre Nähe zu Jens Spahn. Das ist ein Problem für sie, aber sie hat, sie macht eine Veränderung durch und die ist sichtbar. Die ist sichtbar. Hier war sie in Israel, später dann in Gaza sogar mit Helm. Aber auch optisch hat sie sich verändert. Sie hat einen neuen Lebensgefährten. Jörg Pilawa bringt nochmal, wie aufs Stichwort.
Alles vorbereitet.
Bringt nochmal einen anderen Faktor rein.
Das wäre dann der, nicht First Husband, aber das wäre der First Man im Staat, wenn die dann noch zusammen wären.
Und vor allem hat sie aber eins gemacht. Sie hat neulich eine Art Bewerbungsrede gehalten. Die war ganz bewusst auf ihren Wahlkampf für das Amt als erste Frau im Staate geschneidert. Holocaust-Gedenktag Ende Januar, da hat sie im Bundestag die Rede gehalten während der Feierstunde auf Tova Friedmann, eine Holocaust-Überlebende. Mhm. Und die war staatstragend. Und da hat sie zeigen wollen und auch, wie ich finde, zumindest gezeigt, dass sie das kann, also dass sie eine präsidiale Rede halten kann. Ihr Problem ist, dass sie, dass in der Bundesversammlung braucht sie Stimmen von SPD, Grünen dringend. Und die haben mit ihr doch ein erhebliches Problem. Also sie könnte tatsächlich an Grünen und an SPD scheitern.
Mhm. Friedrich Merz kommt gut mit ihr klar?
Sie wäre ihm lieber als die nächste Dame, über die wir reden.
Das ist die Familienministerin Karin Prien aus Schleswig-Holstein.
Karim Prien macht aktiv sehr starken Wahlkampf, nicht so sehr in der eigenen Partei, sondern bei SPD und bei Grünen, wie man hört, die war mehrfach da schon zu Besuch, setzt auf zwei Argumente, erstens Frau, zweitens Jüdin, da arbeitet sie auch aktiv mit, allerdings sie ist für große Teile in der eigenen Partei fast schon eine Hassfigur. Sie gilt als die Daniel Günther. Also Daniel Günther, schleswig-holsteinischer Ministerpräsident, der schon mal der Ost-CDU empfohlen hat, mit der Linkspartei zu koalieren.
Dort eine schwarz-grüne Koalition.
Ja, wird. Und wirklich, wirklich in der CDU links außen ist. Ja, da guckt der Kanzler fröhlich. Ich habe ein anderes Foto rausgesucht. Da guckt er skeptisch, wenn er neben ihr ist. Er will sie auf jeden Fall verhindern. Karim Prien im Schloss Bellevue wäre für ihn wirklich eine Niederlage. Und er kann eine neue Personalniederlage nicht verkraften. Er hatte schon eine bei der Besetzung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Aber Karin Prien ist für viele wirklich in der Partei auch nicht präsidiabel. Und man wirft ihr intern auch wirklich vor, es gibt diese umstrittenen Förderprogramme für linke NGOs, die im Staatsauftrag unterwegs sind und Demokratie fördern sollen. Das ganze Programm heißt Demokratie leben, ist milliardenschwer. Und da lebt ein ganzer Dschungel von NGOs auf Staatskosten. Mit zweifelhaften Aufgaben, zweifelhaften Aufträgen und mit zweifelhaften Auftreten. Und sie lässt dieses Programm einfach weiterlaufen, obwohl die Union das auslaufen lassen wollte und die beenden wollte. Und sie lässt die einfach munter weiterlaufen. Man wirft ihr vor, das macht sie, um Stimmen zu sammeln im Links-Grün-Lager. Mhm. Und das hört man in der CDU gar nicht gern. Deswegen, die Frau ist auf der Abschlussliste von dem anderen starken Mann in der Union, von Friedrich Merz.
Ja, jetzt gucken wir auf das Problem, das Friedrich Merz hatte. Und das ist die Kandidatin, der Name, der neu im Spiel ist, Annegret Kramp-Karrenbauer. Du hast über die Niederlage gesprochen, die er einstecken musste. Sie ist die neue Chefin im Konrad-Adenauer-Haus und beziehungsweise in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ja. Genau. Und Friedrich Merz hatte einen anderen Kandidaten. Er wollte sie dort nicht haben und sie hat sich durchgesetzt.
Er wollte Günter Krings. War handwerklich schlecht gemacht. Also wenn du siehst, dass du in eine Niederlage läufst, dann hast du die Finger von irgendwelchen Briefen. Friedrich Merz hat einen Brief geschrieben. Aber AKK, also sie ist ja so nett und lässt ihren Namen abkürzen, den langen Namen. AKK kann zumindest eines, nämlich erste Frau sein. Sie war die erste Ministerpräsidentin im Saarland. Mhm. Sie war die erste Bundesverteidigungsministerin.
Da sehen wir gerade, das ist übrigens, nachdem die ersten Truppen aus Afghanistan zurückgekommen sind, was ja kein großes Ruhmesblatt war.
Nee, aber zumindest hat sie sie empfangen, im Gegensatz zu anderen. Sie ist die erste Frau auch in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und sie setzt, so hört man aus der Partei, sie selbst, ich habe sie angefragt, sie will sich nicht äußern und sagt, das gebietet der Respekt vor dem Amt, was man halt so sagt, wenn man nichts sagen will, den Hut noch nicht so früh in den Ring werfen will. Aber sie hat sich intern schon in Gesprächen geäußert. Und sie setzt ganz klar auf die Außenseiterchance. Also Söder kegelt Aigner weg, Merz kegelt Prien raus, Klöckner scheitert an der SPD und an den Grünen. Mhm. Dann gibt es die erste lachende Vierte im Staate. Das ist ihre Rechnung. Also sind wir mal gespannt. Vier Frauen sind im Rennen.
Aber ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Friedrich Merz sich darüber freuen würde. Nicht nur, weil er die Konrad-Adenauer-Geschichte da vermasselt hat. Wir denken daran, das ist 2018 gewesen. Da ist Annegret Kramp-Karrenbauer zur Nachfolgerin. Ja. Sie auf diesem Parteitag von Angela Merkel gewählt worden. Und zwar ist sie angetreten gegen einen gewissen Friedrich Merz, der da den Kürzeren gezogen hat.
Der auch eine Grottenrede gehalten hat. Also eine wirklich schlechte Rede. Aber Kramp-Karrenbauer, also klar, der Merkel-Schatten klebt an ihr. Sie hat sich aber damals dann auch abgesetzt von Angela Merkel. Also so ganz schiedlich-friedlich ist man nicht auseinandergegangen. Und wie gesagt, sie hat, wenn dann Außenseiterchancen. Und wie groß das Dilemma ist, zeigt eine Äußerung von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann diese Woche, der gesagt hat, es muss ja nicht immer ein Politiker sein, der da kommt. Also offensichtlich schaut man sich noch woanders um und hofft noch. Also Kai aus der Kiste ist es dann nicht. Wie ist das weibliche Pendant zu Kai aus der Kiste? Ich weiß es nicht, aber eine Kailine aus der Kiste, irgendwie wartet man da noch drauf.
Ja, wir kommen noch gleich zu einer. So, also, da sehen wir hier auch noch mal, das ist auch ein älteres Foto, die beiden aus demselben Jahr noch,
nachdem er verloren hatte. Aber sie ist 2020 als Parteichefin zurückgetreten und hat
aber auf die Kanzlerkandidatur. Aber ist sie ein trojanisches Pferd von Angela Merkel?
Nein, die ist zu selbstständig und sie hat auch mit der Merkel-Zeit und auch mit ihrer eigenen Rolle in der Merkel-Zeit abgeschlossen. Sag mal so, vielleicht ist sie sogar das kleinere Übel. Ich weiß es nicht. ich habe es nicht zu entscheiden, ich sitze nicht in der Bundesversammlung, ich stelle nur fest, es gibt wenige Orte, die in der westlichen Welt Frauen bisher verschlossen waren. Dazu gehört der Mond und das Schloss Bellevue. Es ist höchste Zeit, dass da mal wieder, dass da mal eine Frau einzieht.
Absolut.
Und aber jetzt nicht nur um der Frau, um des Geschlechts willen, sondern dass wir da auch eine Frau kriegen, die präsidiert und die es vielleicht ein bisschen besser macht als der jetzige Bundespräsident.
Guck mal.
Um Gottes Willen, die ewige Wahlleiche, ja, nee.
Gesine Schwan, das ist auch ein ganz aktuelles Bild von der Cinema for Peace Veranstaltung bei der Berlinale diese Woche mit ihrem Ehemann dort.
Aber jetzt sind wir wirklich in Absurdistan auf der Kandidatensuche. Sie wird wahrscheinlich wieder antreten wollen, aber außer Gesine Schwan und ein paar Leuten in der Linkspartei und vielleicht noch bei BSW kommt keiner ernsthaft auf die Idee.
Ist auch schon 82 inzwischen.
Und ich sag zu der Frau nichts.
Gut, also, es bleibt spannend. Fest steht jetzt, so ziemlich fest, jedenfalls der Wahltermin. CDU hätte es gerne. Es geht darum, dass die Münchner Sicherheitskonferenz nicht im Weg sein soll und der Karneval nicht im Weg sein soll. Das wäre dann so Ende Januar, 30. Januar.
Das macht die Bundestagsverwaltung, lädt ja ein, die Bundesversammlung, da wird dann einberufen. Und die soll am 30. Januar sein. Es gibt aber sogar Spekulationen. Das ist alles wirklich Spekulation. Mhm. Wenn der Bundespräsident auf die Idee käme, früher abzutreten, warum auch immer, dann könnte man noch mit der alten Bundesversammlung wählen. Die alte Bundesversammlung deshalb, wir haben in diesem Jahr Bundestagswahlen und wir haben im Herbst die Ostwahlen. Mhm. Und wenn die AfD dort, was ja absehbar ist, deutlich erstarkt, zum Teil sogar stärkste Kraft wird, in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt und in Berlin größer wird, dann ist auch ihr Anteil in der Bundesversammlung größer, dann haben die mehr Wahlfrauen und Wahlmänner. Und dann wird die Mehrheitssuche echt problematisch. Und deswegen könnte man, wird spekuliert, darauf setzen, dass der Bundespräsident vielleicht von sich aus sagt, ich mach ein bisschen früher Schluss, gesundheitliche Gründe, andere Gründe. Aber das ist wirklich nur eine Spekulation. Und dann könnte man noch mit der alten Bundesversammlung wählen. Wäre ein kleiner Kniff. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber sagen wir so, nichts steht fest, außer das Geschlecht. Es wird eine Frau.
Fest steht, es wäre schön, egal wer es wird, wenn da jemand ist, den man auch wieder ein bisschen mehr wahrnehmen würde. 10 Jahre Frank-Walter Steinmeier, weiß nicht, was davon in den Geschichtsbüchern großartig hängen bleiben wird.
Bei mir bleibt meine Sehnsucht nach Gauck hängen.
Genau der. Danke, Peter.
Gerne.